Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge Kuhliebe im Talk, der Podcast über kleinbäuerliche Lebensmittelerzeugung und Kuhliebe. Viel Spaß! Heute kann ich mal eine ganze Ladung Sonnenschein schicken, denn bei uns brennt tatsächlich die Sonne am Himmel und es ist schön mild, also ein richtig schöner Herbsttag. So könnte es bleiben, dann hätte man einen goldenen Oktober. Aber ja, so war es halt leider die letzten Tage auch bei uns. Umso mehr freuen wir uns, dass es jetzt so ist und hoffe, das bleibt noch ein bisschen. Letzte Woche haben wir nämlich genau einen schönen Tag gehabt und den haben wir genutzt für unsere Rübeernte. Da sind wir mit dem Traktor und dem Hänger auf der Acker gefahren und haben die Rübe von Hand rausgezogen und auf den Hänger geworfen. Der obere Lade hat man abgeklappt, damit sie ganz so hoch ist. Und dann immer eure Rübe nach der anderen dann aufgeworfen. Also wir hatten es in Teamarbeit, das heißt wir waren zu zweit bzw. zu dritt. Und haben da Rübe für Rübe aus der Erde gezogen und aufgeworfen. Wer halt genau weiß, was Dickrübe sind, das kann man auf keinen Fall mit einer Karotte vergleichen. Die sind schon eher wie Zuckerrübe, also wirklich groß und also vergleichsweise schwer. Ein paar Kilos sind die schon. Und die dienen uns eigentlich als Futter für die Kühe über die kalten Monate hinweg, weil die sich gut lagern lassen. Dazu muss man aber die Blätter abschippen, damit sie besser haltet. Und das haben wir die Tage davor gemacht. Da tut man bei jeder Rübe auch wieder einzeln mit der Schippe die Blätter weghauen. Die sind bei uns dann Nahrung für die Kleinstlebewesen im Boden, weil die Lammer einfach liegen auf dem Acker. Da es halt die Tage davor auch immer geregnet hat, war der Boden trotzdem noch relativ feucht. Das sind ziemliche Bodenklumpen an der Rübe gehangen. Das haben wir die erste ein bisschen abputzen müssen, beziehungsweise halt das wegschütteln und hat sie dann auf den Hänger geworfen. Und für den Traktor war es auch gerade grenzwertig, dass er etwas versoffen ist und keine Läuse gezogen hat. Also nasser Boden ist schon eine Herausforderung. Mit den Rüben kann man auch wunderbare Rübengäste schnitzen. Ich weiß nicht, ob ihr das in eurer Gegend auch macht, aber bei uns ist das eigentlich schon verbreitet, dass man statt Kürbisgäste Rübengäste macht Richtung Halloween. Wobei bei uns eigentlich auch kaum einer eine Rübe hat. Dieses Jahr gleich gehalten, weil da die Bedingungen jetzt optimal waren mit der Nässe. Das hat die Rübe jetzt auch jetzt umgegangen. So im Ort sind wir die einzige, wo noch Rübe hat. Und ich glaube auch im näheren Umkreis gibt es keinen anderen. Und bei uns war jetzt die Ernte auch nicht so gut. Also es waren verhältnismäßig kleine Rübe dabei. Dann haben wir natürlich nur den einen Dollverlust, der überfahren war, ist bei Meise von jemand anders. Und es sind auch einige ergfressene Rübe dabei, von Mais oder Wildtiere und ganz viel Schneckereuer. Sind an den Rübe gehangen, wenn man die aus der Erde gezogen hat. Diese kleinen weißen Kügelchen sind ja Schneckereuer. Genau, also ja, wir können jede Rübe gebrauchen, haben jetzt keinen Überschuss. So an sich sind Rübe mit viel Handarbeit verbunden, zumindest bei uns. Weil wir jetzt aber auch keine Hektare dort davor haben. Und die Rübe halt auch alle die gleiche Form haben. Das ist schon echt, es gibt große, kleine, krumme, dicke, dünne, also da ist alles dabei und dann ist es auch ein bisschen schwierig, eine einheitliche Maschine dafür zu finden. Aber ich finde eigentlich ein bisschen Handarbeit geil schlecht. Immerhin, das hält fit, es gibt bestimmt Muckis und das braucht man schließlich auch. Und solange man das in Teamarbeit erledigen kann, kommt man auch voran, gibt es ein Stickle. Aloe wäre es echt ein wenig üble Sache, weil es dann halt auch einfach weniger Spaß macht. Und du brauchst schon echt lang. Also wir sind zu zweit, was ist, 3-4 Stunden lang Trag sein im einen Tag. Und dann an der nächsten Tag auch noch. Und also beziehungsweise zu zweit stimmt es wirklich. Wir waren auch zu fünft. Halt die eine hat dann abgeschippt, die andere aufgeladen und so. Also man muss schon ein paar Leute sein, damit es ein Stück gibt und damit es auch Spaß macht. Ich denke, da hat jeder so sein eigenes System. Manche haben ja auch eine Maschine oder einen Roder. Wenn es funktioniert, ist es auf jeden Fall klasse und nimmt einem schon große Arbeit ab. Aber ich denke, dadurch, dass man halt die Rübe sät und dann muss man die auch verziehen. Also manche Rübe wachsen dann eben zu dicht aufeinander, könnte dann gar nicht groß werden. Deshalb muss man die in dem Stadium, wo man sie nur verziehen kann, eben umsetzen. Zum Beispiel dort, wo eine It aufgekommen ist, kann man dann eine nachsetzen, die zu eng an andere wächst. Und was halt auch viel Arbeit macht, ist das Unkraut. Also man dieses Jahr zwar lauter Unkraut die Rübe gar nicht mehr gesehen. Das Unkraut war viel höher und das wuchert ja immer so abartig. Und dann muss man halt auch jeden Halm quasi in Handarbeit rausziehe. Wie wird mir es dann halt auch so ein Schmarr? Und dass sich die Arbeit nämlich für Gelbe wellet, ist irgendwo auch verständlich. Ja, Unkraut ist halt immer ein Problem, wenn es so ein nasses Jahr ist wie dieses Jahr. Da wächst es abartig. Auch da heißt dann wieder viele Hände schnelles Ende, also als Familie oder als Team kann man das bewältigen. Ist jetzt aber auch die Lieblingsaufgabe. Also die Begeisterung, wenn es heißt, man Gott zum Unkraut rausrupfen, ist sehr gering. Weil halt ein Acker auch einfach kein Garten ist, das kann man größentechnisch nicht vergleichen. Ja, nach dem Rebenausdruck haben wir dann noch Mist auf den Acker gestreut, also Dünger. Wir nehmen da eben unseren eigenen Mist von unseren Tieren. Das sind dann quasi die Extremente von den Tieren mit Stroh vermischt, weil bei uns hier alle Tiere auf Stroh gehalten werden. Also die Schweine, die Kühe, Hühner, Ente, Gans, Hase, Kälber, einfach alles schaut bei uns auf Stroh. Und das ist ein guter, wertvoller Dünger, den wir dann mit dem Mischbräuter auf dem Acker verdeut haben. Gleichmäßig überall. Und dann nabgackert haben. Ich glaube, Hochdeutsch sagt man ja Pflüge. Wir sagen immer Acker, aber an sich nimmt man den Pflug dazu, fährt dann über den Acker und tut quasi die Bodenschichte durchmischen. Dadurch wird der Boden ein bisschen entlüftet. Und der Humus von oben kommt auch in die untere Bodenschichte. Das Unkraut von oben kommt auch nach unten, damit es eben wieder anwächst und nächstes Jahr wieder da ist. Tut man das umflügen, dann ist es weg. Der Boden wird da aufgelockert und ja, es kann sich eben die Biomasse auch in die tiefere Schichte verteilen. Und dann hat man nährstoffreiche, gesunde Boden. Ist also eine Win-Win-Situation. Unser Misthaufe ist dann wieder kleiner geworden. Schließlich muss der ja dann über den Winter geben. Also man kann ja im Winter dann kein Mischen ausfahren. Das heißt, man muss irgendwie gucken, dass es platztechnisch hinhaut. Und der Boden profitiert davon, indem er Nährstoffe kriegt und die kleinen Lebewesen dann Futter haben, um zu arbeiten. Beim Pflügen geht man also relativ tief in die Erde und wälzt die einmal um. Und danach muss man den Boden dann wieder fein kriegen, weil zum Säen braucht man ebene, feinbröselige Boden, wo man dann mit der Sämaschine drüber fahren kann. Also es folgt auf das Pflüge hin noch weitere Bodenbearbeitungsschritte, die dazu da sind, dass man dann das Saatgut gut in den Boden reinbringt. Aber auch gerade beim Säen ist eben die Nässe eine große Herausforderung, weil man den Boden ja nur bearbeiten kann, wenn er befahrbar ist. Und wenn es jeden Tag regnet, ist das echt teilweise nicht möglich. Es ist ja auch jeder Standort ein wenig anders. Es gibt Böden, die sind einfach nässer und andere sind trockener, je nach Lage. Man kann also nicht pauschal sagen, der Boden ist gleich wie der andere oder so, sondern jeder Bauer kennt ja seine Äcker und weiß dann auch, welcher nässer ist, welcher trockener ist und wie man sie dann entsprechend behandeln muss. Manche sind ja auch von Natur aus ein bisschen anspruchsvoller, brauchen mehr Dünger, andere brauchen weniger. Es ist einfach nicht überall alles gleich. Aber als Bauer, der die Fläche schon seit Generationen bewirtschaftet, weiß man, welcher Boden wie viel Dünger braucht und wie man behandeln muss. Da spielt halt auch mit rein, dass man auf jedem Boden das gleiche erpflanzen kann. Gerade die nässere Stickle, das wäre jetzt zum Beispiel nichts für Kartoffel oder Gerste oder Rübe, weil die mega das jetzt so nass. Und auch das weiß dann eben der Bauer, wo sich welche Stickle für was eignet. Beim Säen muss man nämlich so einiges beachten, was man wahrscheinlich erstmal geil denkt. Zum einen, wie viel Körner man auf den Quadratmeter säen muss, also die Saatmenge, dann die Saattiefe, wie viel Zentimeter im Boden muss das Korn liegen, die Saatweite, also der Abstand von Korn zu Korn und natürlich auch die Saatzeit. Man kann ja nicht, wenn einem lustig ist, irgendwas säen, sondern man muss sich da ja dann auch an die Gegebenheiten anpassen. Also beispielsweise das Wintergetreide tut mir jetzt eigentlich gerade säen. Wir haben es auch schon im Boden, also Gerste und Wolze, weil die müssen eben vor dem Winter im Boden sein und nicht erst im Frühjahr gesät werden. Weil das Wintergetreide braucht eben den Kältereiz, damit es richtig aufgeht und wächst. Also der Aussaatzeitpunkt ist extrem wichtig. Und mit der Aussaat legt man auch den Grundstein für die nächste Ernte. Die Aussaattiefe ist auch entscheidend für die Pflanzengesundheit und für die Erträge. Und das muss man ja alles erstmal wissen. Und das unterscheidet sich ja auch von Getreide zu Getreide. Die Aussaatmenge wiederum hängt vom Standort ab und auch vom Aussaatzeitpunkt. Es gibt zum Beispiel so eine Faustformel, die sagt, dass die Aussaatmenge von Getreide pro verzögerter Woche um 10 Kilo erhöht werden muss, ab Oktober. Ja, das wird wahrscheinlich auch überall zutreffen, aber zumindest der Hahn herum sagt mir das so. Und das verdeutlicht einfach nur mal, dass die Aussaat nicht so einfach ist, wie man denkt. Also man kann halt einfach auf den Traktor hocken, die Sämaschine hintereinander hängen und losfahren, sondern man muss sich da einen richtigen Kopf machen und viele Parameter erstmal bestimmen. Natürlich muss man auch das Saatgut davor erstmal beschaffen. Und billig ist das auch nicht. Anderes Getreide, wie zum Beispiel Hafer oder Sommerweizen, wird ja dann erst im Frühjahr gesät. Als Bauer muss man dann das, was man sät, auch immer gut im Blick haben. Zuerst wird die Pflanze keimen. Das heißt, die Pflanze beginnt mit dem Wachstum, lebt aber nur von der gespeicherten Substanz im Samen. Dann kommt es zur Blattentwicklung. Das heißt, grüne Pflanzenteile werden gebildet und die Wurzeln nehmen die Nährstoffe aus dem Boden auf. Im nächsten Stadium wird dann die Keimpflanze bestockt, beziehungsweise sie bildet dann eben Seitentriebe und ist dann vergleichsweise resistent gegenüber Frost und Dürre. Beim Haupttrieb beginnt dann die Pflanze sich zu strecken und die Ährespitze sind mindestens 1 cm vom Boden weg. Nicht vom Boden, was laber ich, vom Bestockungsknoten entfernt. Und dann kommt es eben zur Ährebildung und zur Blüte. Da haben sich dann die Körner endgültig gebildet. Das heißt, sie haben ihre endgültige Größe erreicht, sind aber nur grün. Und dann kommt es zur Frucht- und Samenreife. Und das Korn kann man dann mit dem Daumennagel nur noch schwer eindrücken. Also es ist hart. Und dann kann man es ernten. Und die ganzen Stadien, die die Pflanze durchläuft, muss man gut beobachten, damit man sieht, ob es der Pflanze gut geht, ob sie gesund ist, ob sie sich gut entwickelt, ob sie sich auch in der Zeit entwickelt, die man annimmt. Und muss dann halt auch intervenieren, wenn was ist. Wie zum Beispiel ein Schädlingsbefall oder Unkraut, das dann die eigentliche Pflanze verdrängt oder ihr die Nährstoffe klaut. Und genau solche Dinge muss man dann eben im Auge hauen und eingreifen. Es könnte ja ein Pilzbefall sein oder man sieht irgendwie, das Getreide läuft nicht auf. Also man ist halt da der Umwelt ausgesetzt. Das heißt, man hat sie in der Hand, sondern man muss darauf reagieren, wie die Natur es einem vorgibt. Und weil man die Pflanze eben schützen möchte und möchte, dass sie Ertrag hat und später auch geerntet werden kann, kommen dann eben auch Pflanzenschutzmittel zum Einsatz. Also man macht das nicht, weil man die Umwelt, keine Ahnung, umbringen will oder was man so glauben könnte, sondern man möchte die Pflanze schützen. Das Ein und Alles, das, was uns später ernährt. Also ist extrem wichtig. So wie Medikamente für uns Menschen, wenn wir krank sind, die nehmen wir ja auch zu uns. Und so braucht die Pflanze eben auch Hilfe, wenn sie krank ist oder am besten noch vorbeugend, damit sie krank wird, wenn es schon erste Anzeichen gibt. Man setzt dann eben Pflanzenschutzmittel mit Maß und Ziel ein und muss da eben auch darauf achten, ab welchem Stadium kann man welches Mittel verwenden, welches Mittel ist dort überhaupt zur Verfügung, die Auswahl ist halt nicht so groß und teuer sind sie auch. Und wie sind die Umweltbedingungen, dass man es verwenden kann, also wettertechnisch. Es muss alles abgestimmt sein, es muss alles passen. Es sind so viele Faktoren, die Einfluss nehmen auf einen guten Ertrag. Das Pflanzenanbau echt nichts Einfaches ist. Ich glaube, das wird ein wenig unterschätzt. Auf jeden Fall sind wir froh, dass jetzt Weizen und Gerste im Boden sind und hoffen, dass es gut aufläuft. Erntetechnisch sind wir ja in dem Fall soweit fertig. Gibt nichts mehr auf dem Acker. Die Rebe war als letzte. Im Garten hat es noch vereinzelt Sachen, wie zum Beispiel Gurke oder Tomate. Aber je nach Temperatur wird sich das dann auch hauen. Wenn es dann erstmal kalt wird nachts, werden schon die meiste Sache abstorben. Aber bisher können wir nur Gurke ernten und auch Tomate. Und natürlich Äpfel. Mir hat dieses Jahr viel zum Moste gebracht. Bringt jetzt auch nochmal eine Ladung Äpfel zum Moste. Weil dieses Jahr schmeckt uns der Most echt richtig gut. Also wir sind irgendwie alle voll heiß auf den Most. Das war jetzt auch nicht jedes Jahr so, aber mir schmeckt der auch brutal gut. Ich trinke da viel, viel mehr wie sonst. Eigentlich bin ich eher so ein Wassertrinker, aber der Most schmeckt mir richtig gut. Und der ist auch voll verträglich. Was ja auch nicht immer der Fall ist. Im Hofladen bietet man auch ein paar Äpfel an. Und da hatte man diesen Freitag ja auch richtig viele Leute da. Und da war auch ein Vater mit seiner Tochter da und die Tochter hat dann gefragt, ob sie mal eine Kuh streicheln darf. Fand ich richtig klasse. Dann habe ich ihr gesagt, natürlich kann sie das machen. Die Kühe sind bloß gerade auf der Weide und es ist Strom auf dem Zaun. Also wenn eine herkommt, kann man sie gern streicheln. Sonst geht es eben leider nicht. Aber sie kann jederzeit abends in den Stall kommen und da die Kühe streicheln. Und tatsächlich sind sie dann auch noch am gleichen Tag abends gekommen. Gerade perfektes Timing. Wir haben die Kühe von der Weide geholt. Sie sind gerade Straßen abgelaufen. Und der Vater und seine Tochter sind gerade Straße raufgelaufen. Also haben sie das schön sehen können, wie die Kühe von der Weide geholt werden. Und sind dann mit rüber zum Stall. Und dann konnte sie Kühe streicheln. Ich finde das immer so schön, wenn da Interesse besteht. Also immer gern Frage. Ich glaube, da sagt kein Bauer was dagegen. Wir sind dann auch natürlich zu den anderen Tieren. Von den Schweinchen war sie auch mega begeistert. Ich habe ihr dann auch Äpfelschnitz gegeben, dann konnte sie die direkt füttern. Also der Apfelschnitz direkt in den Mund geben. Schweinchen hat sie irgendwie richtig gern gehabt. Und natürlich die kleine Katze, die war schon das Highlight. Sind es aber immer, die kleine Katze sind halt einfach toll. Und dann haben wir auch noch viele Fragen beantwortet, die sich dann eben so ergeben haben. Zum Beispiel zum Thema Hörner und Kälber und ob mehr Kühe. Nee, sie hat gesagt, sie hat gelesen, dass mehr Menschen durch Kühe sterben als durch Haiangriffe. Und ob das denn sei kann. Und ich habe das jetzt nicht nachrecherchiert, aber das habe ich auch schon gehört und das kann ich mir schon auch vorstellen, weil wahrscheinlich mehr Menschen mit Kühen in Berührung kommen als mit Haie. Und eine Kuh halt nun mal eine enorme Kraft hat und die viel zu leicht unterschätzt wird. Und gerade in Laufställe gibt es ja auch oftmals Unfälle, wenn dann so ein Bulle, keine Ahnung, hormongesteuert irgendwie völlig vergisst, wer hier der Bauer ist und den dann an die Wand druckt. Das geht sehr schlecht für den Bauer aus, weil der Bulle einfach so viel Kraft hat. Und halt leider auch in Norlott. Die sind da so hartnäckig, die druckert immer weiter. Und Hörner sind natürlich auch gefährlich, aber auch einfach, weil sie behaart sind und der Kopf von der Kuh eigentlich das Gefährlichste ist. Wobei es halt wirklich liebe Tiere sind. Und das täuscht dann eben manchmal über die Kraft hinweg, die sie eigentlich haben. Ja, ich stand halt auch wieder bei der Kuh auf der Weide, beziehungsweise auch bei der Esel und der Gans. Die Gans kann ja laufen, wo sie will. Aber man merkt jetzt schon langsam, dass sich die Weidesaison dem Ende zuneigt, weil einfach das Gras nicht mehr nachwächst. Die sind jetzt der zweite Tag auf der Weidehanne und es ist schon so gut wie abgefressen. Was im Sommer einfach nicht so ist. Ja, das liegt halt an der Temperatur, an der Jahreszeit, dass das Gras nicht mehr nachwächst und ohne Futter macht der Weidegang natürlich dann auch nicht so viel Spaß. Man kann dann zwar Hain zufüttern auf der Weide, aber es ist halt einfach auch dasselbe. Und wenn es dann mal wettermäßig ungemütlich wird, ist es auf der Weide auch nicht mehr schön. Dann wird es wohl wieder mehr Tage im Stall geben. Aber solange es so möglich ist, so wie heute, nutzen wir natürlich das Vitamin D, Sonnenstrahlen und alles los, was geht. Auch die Tage werden jetzt ja immer kürzer. Nach der Zeitumstellung spätestens können sie nicht mehr so lange draußen sein, weil es ja dann viel früher dunkel ist und man die Kühe im Dunkeln von der Weide holen kann. Das heißt, dann werden wir wahrscheinlich Stallzeit ein bisschen umstrukturieren, das heißt erst Kühe holen und ja, danach dann in den Stall irgendwie, so mit einer zeitlichen Spanne dazwischen. Mal gucken. Eigentlich tun wir nämlich immer erst Vesper und gehen dann in den Stall. Und da werden wir es dann wahrscheinlich so machen, dass wir erst die Kühe holen, solange es noch hell ist, dann zum Vesper gehen, weil da ist es sich egal, ob es hell oder dunkel ist. Und dann zur normalen, gewohnten Uhrzeit mit der Stallarbeit anfangen. Dann ist es für die Kühe eigentlich keine Umstellung, abgesehen davon, dass es halt früher dunkel ist. Und halt die Stunde, die anders ist durch die Zeitumstellung. Wir versuchen dann immer so einen Mittelweg zu gehen, damit sie zu krass ist für die Tiere. Weil die haben halt schon ziemlich gute innere Uhr und die kommt da schon ein wenig durcheinander, wenn dann auf einmal die Uhrzeit anders ist. Ich denke, mit Kindern wird man es vielleicht ähnlich machen, dass man auch irgendwie einen Mittelweg sucht. Keine Ahnung. Ja, im Hofladen verkaufen wir ja auch Honig, weil meine Tante und mein Onkel Imker sind. Ich habe das mal angefangen vor einigen Jahren und deshalb hat mich auch die Nachricht so schockiert mit dem gepanschten Honig. Haben es sicher auch mitgekriegt, dass sich die deutsche Imker wehret, weil bei Labortests aufgefallen ist, dass der Großteil von dem Honig in den deutschen Supermärkten gepanscht ist. Also im Prinzip ist es gar kein Honig, sondern einfach nur ein Zuckersirup gefärbt und mit Geschmack. Und deshalb ist der Honig auch so billig im Supermarkt, was eigentlich gar nicht sein kann, weil zu so einem tiefen Endverbraucherpreis kann eigentlich keiner Honig herstellen. Und das hat eben die deutsche Imker schon lange gewundert, wie denn das sein kann, dass der Preis so gedrückt wird und viele einfach ja, davon nicht mehr leben können, von den Preisen, weil es einfach zu tief ist. Die kommen da nicht rum mit den Kosten. Und durch die Labortests ist es dann endlich mal aufgefallen, dass es einfach Fake-Honig ist, der den Preis so drückt. Rausfinden kann man das so, wenn keine DNA von Honigbienen im Honig ist, dann ist es kein echter Honig. Und ja, die Tests sind natürlich teuer, aber sie haben sich ja voll gelohnt. Weil wenn man Honig kauft, will man ja auch Honig und nicht eine Zuckerverbindung. Das ist ja Betrug hoch 10. Ja, da hat man gerade wieder gehört, wie alle Bauern gerade am Schaffen sind, weil das Wetter ausnahmsweise immer gut ist. Man muss sich halt noch im Wetter richten, das habe ich euch ja schon oft gesagt, mit der Landwirtschaft. Mit dem Honig ist auf jeden Fall ein Paradebeispiel dafür, wie wichtig es ist, dass man Erzeuger im eigenen Land hat und dass man die erhalten sollte und dass man sie unterstützt, indem man die Ware einfach bei denen kauft. Weil dann ist es transparent und dann weiß man auch sicher, dass man Honig kauft. Und zwar echter Honig und nicht irgendeine gepanschte Substanz, die als Honig deklariert ist. Wahrscheinlich machen es auch viele von euch, aber es gibt ja nur Erzeuger im Land, Imker nebenan, im Nachbarort oder sonst wo, wo man es einfach direkt beziehen kann. Dann tapst man auch nicht in so Falle. Gerade in Bezug auf die eigene Gesundheit spielt es ja schon eine Rolle, was man konsumiert. Und da sollte man eigentlich schon ein bisschen Acht geben. Also wenn es einem halt wichtig ist, was man konsumiert, dann ist die heimische Landwirtschaft eigentlich unverzichtbar, weil da weiß man dann wirklich, was man kauft und weiß auch, dass die Qualität stimmt. Im Supermarkt von irgendwelchen untransparenten Firmen aus Indien, China oder sonst woher, die können da mir alles verkaufen. Da weiß ich ja nicht, ob das auf der Zutatenliste dann auch wirklich stimmt. Oder ob du es überhaupt irgendwie übersetzen kannst, weil manchmal sind da ja Begriffe drin, mit denen man gar nichts anfängt. Ja, genau. Also ich weiß nicht, ob es dich auch schockiert hat, aber ich fand das mit dem Honig schon echt eine dreiste Sache. Ja, wie ihr wisst, liegt mir ja die heimische Landwirtschaft auch sehr, sehr am Herzen. Deshalb sind wir jetzt auch der Initiative Heimische Landwirtschaft beitreten. Da habe ich mich dafür eingesetzt und unseren Hof dort eben vorgestellt und auch den Hoflader. Und gucke jetzt einfach mal, wie sich das so entwickelt. Ich finde es auf jeden Fall eine gute Sache, dass man den Kanal auch noch nutzt, um ja einfach nach außen hin zu zeigen, was die heimische Landwirtschaft alles bietet, wie wichtig sie ist. Und ja, den Kanal da eben auch noch zu nutzen mit Reichweite ist sicherlich kein Fehler, um einfach noch mehr Leute zu erreichen. Und die haben da echt gute Postings und so. Und auch ein gutes Slogan mit Vorfahrt für heimische Lebensmittel. Finde ich auch gut. Ja, mal gucken, inwieweit ihr ihn unterstützt und wie man da gegenseitig profitieren kann. Aber auch einfach, wenn man daheim Leute antrifft, die sich für Landwirtschaft interessieren und Fragen haben oder einfach die Tiere sehen möchtet. Das freut mich jedes Mal. Finde ich klasse. Ihr könntet da ruhig 100.000 Fragen stellen. Ich würde sie alle beantworten, weil das Interesse freut mich und es gibt auch keine falsche Frage. Es gibt für alles eine Antwort. Manche Sachen sind so leicht, man hat sie vielleicht nur noch nie aus dem Blickwinkel betrachtet. Und damit sich jeder dann eben auch eigene Meinung über die Landwirtschaft bilden kann, ist es ja wichtig, dass man es immer wirklich erlebt. Mit eigenen Augen. Und am besten auch noch mit den Füßen im Stall. Ja. Jetzt kommen gerade auch die Mädels wieder alle her. Ihr hört sie vielleicht auch Grase. Ist auch einfach ein wunderschönes Bild. Sonne, bunte Blätter. Auf dem Boden, an den Bäumen noch teilweise. Ganz zwischen den zwei Esel, auch am Grase, Kühe nebendran, in der Mitte nur Wasserfass, wo das Wasser wegplätschert und die vielen Mädels in alle Richtungen verstreut. Einfach schön, der Himmel ist blau. Ja, so stellt man sich einen schönen Herbsttag vor. Ich hoffe, ihr genießt euren Tag auch und hoffe, ihr hört uns nächste Woche wieder. Tschüss!
Hallo liebe Hundefreunde, in der aktuellen Ausgabe von Iswas Dog erzählt uns Lisa, wie sie Raketenwissenschaft nutzen konnte, um ihren Pflegehund Mia auf ihr neues für immer Zuhause vorbereiten zu können. Was sich genau dahinter verbirgt, erfahrt ihr überall, wo es Podcasts gibt. Und natürlich bekommt ihr auch wieder viele gute Tipps von unserer Hundeexpertin Melanie Lippisch. Wir hören uns also bei
Iswas Dog. Ein Herrchen möchte lernen, seinen Hund besser zu verstehen. Mit Malte Asmus.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts findest du auf meinpodcast.de.